Ich muss zugeben, ich war sehr überrascht über den Film. Ich habe nie vorher über die Thematik nachgedacht. Ich ging irgendwie darum auf, dass das meiste von Algorithmen oder irgendwelchen sehr gelangweilten Mitarbeitern erledigt wird. Und also mir war auch gar nicht klar, was da eigentlich alles so kommt. Wie seid ihr denn auf dieses Thema gekommen?
Gab 2013 einen Fall, da ist ein Kindesmissbrauchsvideo auf Facebook gelandet und dort innerhalb von kürzester Zeit 16.000 Mal geteilt worden und sogar 4.000 Mal geliked. Und das war so der Moment für uns, als uns klar wurde, okay, das ist eigentlich ja gar nicht so selbstverständlich, dass solche Videos nicht dauernd dort landen. Wie wird das eigentlich sichergestellt, dass das sonst nicht passiert? Und hatten eben auch, wie Sie, immer Algorithmen, automatische Bilderkennung und so auf der Rechnung und haben dann aber durch eine Online-Recherche herausgefunden, das ist eigentlich gar nicht möglich. Also die sind gar nicht treffsicher genug, sag ich mal. Man kann die zwar anwenden und das passiert auch, um Muster in einem Bild zu identifizieren, also ob da Blut im Bild ist oder Hauttöne oder Umrisse von Sexualorganen. Aber damit weiß man ja noch immer nicht, um was es sich da bei dem Bild oder Video jeweils handelt. Und deshalb braucht es Menschen dafür. Und darauf hat uns dann eine Studie einer amerikanischen Medienwissenschaftlerin gebracht, die heißt Sarah T. Roberts, ist ja jetzt auch im Film zu sehen am Anfang. Und die hat uns den Tipp gegeben mit den Philippinen und gesagt, diese Arbeit wird vorwiegend outgesourced an Drittfirmen. Sie selbst hatte noch nicht weiter dazu recherchieren können vor Ort. Und ja, dann haben wir diese Recherche begonnen und gemerkt, wie verschlossen diese Welt ist, wie wenig Zugang man dort bekommt, dass diese Firmen eigentlich alles dafür tun, es geheim zu halten, was dort stattfindet und dass auch Facebook, Google, Twitter offenbar alles dafür tun oder diese Firmen unter Druck setzen, dass sie das geheim halten.
Genau, es ist ja das Ding, dass die ja sogenannten Content-Moderatoren eigentlich nicht über Arbeit reden dürfen. Wie seid ihr denn an die Menschen
Genau.
rangekommen?
Das war ein langer Prozess tatsächlich, denn sie benutzen so Codewords sogar, um auch innerhalb der Belegschaft dort darüber, diesen Job macht, dann darf niemand sagen, ich arbeite für Facebook zum Beispiel, sondern anstelle von Facebook heißt das Codewort Honey Badger Project, also kein Witz. Dann müssen die Arbeiter und Arbeiterinnen dann in so einem Moment sagen, ich arbeite für das Honey Badger Project oder auch in Lebensläufen zum Beispiel. Dann wird dem anderen Namen gegeben. Also das war das Erste. Und dann muss man sicherstellen, dass keiner riskiert, Nachteil riskiert für sich. Als wir dann doch eine ganze Reihe von Repressalien mitbekommen haben vor Ort, wurde uns irgendwann klar, wir können eigentlich nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen sichtbar vor der Kamera zeigen, die den Job schon verlassen hatten. Also entweder in manchen Fällen schon zu Beginn der Dreharbeiten, in anderen Fällen im Laufe der Dreharbeiten. Und ja, das war die einzige Möglichkeit. Andere, die in dem Job noch bleiben mussten, entweder aus ökonomischen Zwängen oder teilweise auch, weil sie es wollten, die tauchen jetzt nur in Form von geschriebenem Text auf, also in Form dieser Mitschriften, dieser Züge aus Chatprotokollen. Und dann die zweite Herausforderung war ja, dass diese Büros auch streng bewacht werden. Das heißt, wir mussten eine Möglichkeit, wie wir das auch nicht nur Wackelbilder haben von Menschen, die in einer riesen Büroetage sitzen und auf Bildschirmen starren.
Sie haben ja gerade gesagt, dass die Arbeit dieser Content-Moderatoren überwiegend auf die Philippinen outgesourced wird. Warum gerade die Philippinen?
Das haben wir uns auch gefragt. Es tauchten dann so Videos auf, also so Werbevideos von den Unternehmen dort vor Ort, die von dem Standort Philippinen schwärmten, weil, da heißt es dann, dank hunderten Jahren von Kolonisation, Filipinos gut nachvollziehen können, welche Werte wir westlichen User dieser Plattform haben. Also heißt, was wir mögen, was nicht, was für uns noch okay ist, was nicht. Damit ist auch zum Beispiel das Christentum gemeint, das eine große Rolle spielt auf den Philippinen. Also über 90% der Menschen sind strenggläubige Christen und haben dann aber tatsächlich in der Art, wie sie das praktizieren, wenig gemeinsam mit dem Christentum, wie es bei uns, wenn überhaupt noch gelebt wird. Also sie sind schon sehr orthodox. Das ist auch ein Grund, warum die Arbeiterinnen und Arbeiter so wenig ihren Familien teilen über das, was sie dort so erleben. Denn das passt für viele Familien gar nicht mit dem Glaubenssystem zusammen. Also es ist tatsächlich für viele sündhaft, sich solche Bilder jeden Tag anzuschauen. Dementsprechend müssen das dann die Arbeiterinnen und Arbeiter meistens machen, was sie zu sehen bekommen.
Was für eine Bedeutung hat denn Social Media auf den Philippinen?
Große. Also die Philippinen sind, ich glaube, zusammen mit Brasilien, ich weiß nicht, ob das der allerletzte Stand ist, aber waren sie jahrelang führend im Social Media Weltmeister, weil tatsächlich fast alles über Facebook stattfindet, bis hin zu Lohngesprächen oder Lohnverhandlungen oder Bankgeschäften, die dann über Messenger verschickt werden. Also das ist aber auch nicht nur in diesen Ländern so, das ist weltweit gerade auf dem Vormarsch, dass dadurch, dass Facebook ja sehr vieles einbettet an verschiedensten Services, immer mehr zu dem Internet an sich wird. Also das heißt es ja auch von Menschen in Myanmar in unserem Film, dass Menschen dort kaum noch unterscheiden können zwischen dem Internet und Facebook.
Auf den Film direkt jetzt gesprochen, die Moderatoren sind ja jeden Tag tausende von schrecklichen Bildern. Auch im Film selbst gibt es einige sehr grafische Darstellungen, was natürlich nichts im Vergleich zu dem, was die Moderatoren jeden Tag sehen. Aber auch ich musste da teilweise wegsehen, weil ich sowas nicht ausgehalten habe. Warum haben Sie solche schockierenden Bilder im Film verwendet?
Also wir haben uns tatsächlich immer, wenn es uns möglich erschien, dagegen entschieden, die Bilder selbst zu zeigen. Wir haben auch sehr oft eben nur die Gesichter gezeigt. Konkret im Fall der Enthauptung kann ich es vielleicht mal beschreiben. So ein Moment, der erschien uns wichtig, den zu zeigen, nicht nur um sich darüber zu verständigen mit dem Publikum, von welcher Drastik wir eigentlich da jetzt gerade reden. Wann immer wir von Schreckensbildern sprechen, da braucht es ja schon auch einmal so eine Art Referenz. Aber viel wichtiger war in dem Moment, was macht die Content-Moderatorin? Sie streicht mit dem Finger immer wieder über den Hals vor und zurück und seziert im Grunde dieses Bild und beschreibt dann an den Spuren, die sie an dem Hals meint ausmachen zu können, welcher Messertypus zum Einsatz gekommen sein muss und dass das eben ein Küchenmesser gewesen sein muss. Und so eine Aussage, so eine quasi medizinische Beschreibung kann nur jemand machen, der oder die zum einen schon sehr viele solcher Enthauptungen gesehen haben muss und zum anderen lässt sich daran auch eine Strategie, eine Bewältigungsstrategie erkennen, wie man diese Arbeit jeden Tag wieder aufs Neue machen kann. Denn diese Art, Distanz einzunehmen dazu, ja fast eine Art Chirurgin zu werden in dem Moment, ist sicher eine von verschiedenen Möglichkeiten, dazu auf Distanz zu gehen, was man da immer zu sehen bekommt. Das ist aber auch Teil des Problems, dass viele auch so eine Desensibilisierung durchmachen, je länger sie diesen Job machen und das gar nicht mitbekommen und dann für ihre Freunde und Familien sich verändern und für sie kaum noch erreichbar sind.
Darüber wurde ja gerade im Film sehr viel gesprochen, darüber, wie sich diese Menschen verändern und was sie durchmachen. Gleichzeitig ist natürlich immer noch die Arbeit, die Wahrheit, dass die Arbeit, die diese Moderatoren machen, nicht allein von Algorithmen erledigt werden kann. In eurem Film werden überwiegend die Probleme angesprochen, auch also nicht nur die Moderatoren haben, sondern auch die eben Hetze und Gewalt im Netz auslösen kann. Aber habt ihr auch Meinung, was Lösungen sein können?
Ja, also man muss tatsächlich mal die Architektur dieser Plattformen befragen. Die sind ja nicht unumgänglich, so wie sie sind, sondern die sind so designt, um einen größtmöglichen Profit zu erzielen. Denn es ist ja klar, das sind ja profitorientierte Unternehmen, die diese Services, diese sozialen Netzwerke zur Verfügung stellen. Und das bringt der Tristan Harris, ehemaliger Designethiker, vielleicht ganz gut auf den Punkt, wenn er sagt, was sind denn die Bilder und Videos, die am meisten Traffic, also am meisten Reaktionen, am meisten Likes und Kommentare auslösen. Was ist dieser Content? Das ist der Content, der am extremsten und vor allem am affektgeladensten ist. Das heißt, alles, was spontan, emotional, extrem, provokativ ist, das ist das, was Reaktionen auslöst und Aufmerksamkeit erzeugt. Und man könnte diese Plattformen ja auch anders designen. Man müsste nicht immer fragen, was geht dir jetzt gerade durch den Kopf, sondern man könnte auch fragen, womit hast du dich gerade beschäftigt? Also wie hast du es durchdrungen? Wie hast du es verstanden oder Ähnliches? Das heißt, so eine Architektur einer solchen Plattform könnte auch darauf ausgerichtet sein, Verständnis zu fördern, während sie jetzt gerade darauf ausgerichtet ist, das Extremste und Emotionalste an uns zutage zu fördern.
Eine Frage noch zu dem, was gelöscht wird. Es werden ja die allerextremsten Sachen im besten Fall oder auch im schlechtesten Fall gelöscht. Nach welchen Richtlinien wird da vorgegangen?
diese Richtlinien stammen aus dem Silicon Valley. Also eine der Hauptverantwortlichen für diese Richtlinien bei YouTube und später dann Twitter in unserem Film, der ehemaligen. Und die erlaubt ja ganz spannende Einblicke, dass das teilweise echt schwer ist, so etwas festzulegen. Denn wie entscheidet man, was einen geschichtlichen Wert hat? Also sie macht das so an so einem Beispiel für eine Hinrichtung von Saddam Hussein fest zum Beispiel und erklärt das daran, dass es die Hinrichtung ist, vielleicht einen historischen Wert hatte, gezeigt zu werden, während der tote Körper wiederum ihnen zu grausam ist. Dann kann man vielleicht so ganz gut erkennen, wie knifflig das teilweise ist, diese Richtlinien festzulegen und wie schwer es dann für die Content Moderators, wie sie nun heißen, ist, diese Richtlinien auszuführen, zu exekutieren. Das lässt sich eben nicht wie am Fließband machen, sondern da ist für jeden Einzelfall eigentlich ein eigenes Urteil nötig. Und das fällen aber die Content Moderators aus purer Not oft aus dem Bauch heraus. Und da beginnt das Problem, denn dafür bräuchte es eine viel größere Qualifikation. Journalistinnen und Journalisten haben ein mehrjähriges Studium hinter sich und dann braucht es darüber hinaus kulturhistorisches Wissen, Wissen um kulturelle Kontexte, also was ist Satire, was nicht, was hat einen Nachrichtenwert, was nicht, was ist Kunst, was nicht. Das sind also Fragen, die kann man von 20-jährigen, gering qualifizierten Arbeiterinnen und Arbeitern am Fließband fällen lassen.
In einigen Filmkritiken, die ich schon gelesen habe, wird kritisiert, dass der Film sehr dramatisch und spielfilmähnlich gemacht wird. Es ist auch mir aufgefallen, dass alles sehr dunkel ist und irgendwie auch ästhetisch ansprechend. Kritiken haben gesagt, dass das der Ernsthaftigkeit des Films etwas, also einiges wegnimmt. Warum habt ihr euch denn für diese Art der Darstellung entschieden?
Ja, tatsächlich entspricht diese Stimmung, die jetzt den Film durchzieht, die Stimmung, die dort vorherrschte, die wir dort angetroffen haben. Denn Manila ist tatsächlich ein Moloch. Das ist eine riesige Stadt. Die Content Moderators sehen sehr wenig Tageslicht. Also wenn sie zur Arbeit fahren, ist es oft dunkel. Wenn sie zurückkehren, ist es dunkel. Und dazwischen befinden sie sich vor dem Bildschirm und werden beleuchtet vom Licht der Screens. Dazu kommt, dass das natürlich auch ein erhabenes Gefühl ist, wenn man dort im 23. Stock hoch über der Stadt sitzt und die Inhalte aus aller Welt auf die Bildschirme schwappen und man dann dort die Entscheidungen für die ganze Welt trifft. Das ist schon etwas, was Einfluss hat auf die Art, wie dort die Entscheidungen getroffen werden. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass die sich als sehr mächtig beschreiben, als Polizisten das ganz oft, oder sagen, das ist für sie eine Art göttlicher Auftrag, diese Arbeit zu machen und diese Welt aus dem Netz zu entfernen. Dieses Gefühl wollten wir transportieren und ja, das ist was jetzt, glaube ich, auch so den Reiz des Films ausmacht, dass man eben ganz oft das Gefühl hat, dass man in einer realen Dystopie befindet, also in einer Art Gotham City-haften Welt, die aber anders als die Kinoblockbuster tatsächlich im Hier und Jetzt stattfindet.
Was hat es denn nicht in den Film geschafft, was ihr gerne noch mit eingebracht hättet?
Also natürlich könnte so eine Recherche ewig weitergehen und man könnte noch so viele Fälle mehr erzählen von Zensur, aber auch von Auswirkungen von sozialen Medien. Man hätte noch stärker auf die Rolle von Fake News eingehen können und so weiter, die wir jetzt mal anschneiden können. Und tatsächlich, auch wenn das vielleicht wie ein abgenutzter Begriff klingt, sind soziale Medien mittlerweile imstande, Millionen von Menschen auf die falsche Fährte zu führen. Milliarden wahrscheinlich. Man hätte auch noch stärker auf die persönlichen Hintergründe der Content Moderators eingehen können, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Aber dafür bräuchten wir dann schon die 6-teilige Netflix-Serie, um das machen zu können.